Dieser Vortrag heute soll aber kein Vortrag über Zen sein, sondern ein Vortrag über Hakuin. Das heißt, einen der großen Meister des japanischen Zen, der oft der Patriarch genannt wird, der Zen neu belebte. Oder auch der Patriarch, wie man in 500 Jahren keinen anderen findet. So groß war sein Ruhm. Um sein Leben zu verstehen, um auf sein Leben eingehen zu können, ist es erforderlich, dass wir zunächst ein wenig uns versuchen, in das Japan seiner Zeit zu versetzen. Das heißt, das Japan der Edo-Zeit, die Epoche von 1600 bis 1868. Hakuin selber wurde 1685 geboren. Wir sprechen also hier so quasi über die erste Hälfte dieser Edo-Zeit. Japan war ein völlig abgeschlossenes Land, ein Polizeistaat unter rigider Kontrolle. Es gab kaum Außenkontakte. Das Leben war streng reglementiert. Eine strenge Etikette herrschte überall. Zwei Religionen standen unter Staatsschutz, der Buddhismus und der Shintoismus. Alle anderen Religionen wurden verfolgt. Einige Zeit vorher war das Christentum nach Japan gekommen und es stand unter heftiger Bedrohung, wurde verfolgt. Der Staatsschutz, unter dem der Buddhismus stand, wurde sehr teuer erkauft und hatte sehr, sehr negative Folgen. Zunächst einmal, jeder Bürger musste in einem buddhistischen Tempel registriert sein. Das heißt, man war einfach Zwangsbuddhist, ganz egal, ob man wollte oder ob man nicht wollte. Man gehörte zu einem Tempel. Die Tempel selber wurden strikt registriert und gegliedert nach Haupt- und Nebentempeln und es wurde nicht geduldet, dass irgendwelche neuen Lehrmeinungen auftraten. Das heißt, anders gesagt, neue Erfahrungen wurden nicht geduldet. Sie waren einfach polizeilich untersagt. Und wenn es dazu kam, dann wurde auch dafür gesorgt, dass diese Erfahrungen nicht weiter publik wurden oder auch nicht weiter stattfinden konnten. Bis zu diesem Zeitpunkt, also bis zum Beginn der Edo-Zeit, hatte der japanische Buddhismus und auch der japanische Zen sich relativ frei und eher wildwüchsig entwickelt. Und die Richtungen, insbesondere Soto und Rinzai-Zen, die sich entwickelt hatten, hatten beide darauf bestanden, keine zu starre Trennung voneinander zu haben, keine starre Gliederung, sondern eher die Offenheit für verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten immer weiter gewahrt. Damit war es zu diesem Zeitpunkt vorbei. Durch den Staatsschutz wuchs der materielle Reichtum der Tempel und es gab viele Mönche, viele Priester, viele Bonzen, wie sie genannt wurden, die das weidlich für ihre eigenen Zwecke ausnutzten. Es gab berühmte Priester, die als Politiker sehr aktiv waren, die teilweise an den Verfolgungen aktiv teilnahmen, die teilweise in politische Geschäfte, Handelsunternehmen und Ähnliches verwickelt waren. Die Praxis selber, die buddhistische Praxis, stagnierte. Was man in den Tempeln vorwiegend fand, war akademisches Studium der buddhistischen Schriften, mehr oder weniger trockenes Auslegen und Klassifizieren von Lehrmeinungen. Ja, eine Art akademische Orientierung, die dazu beitrug, dass die echte Erfahrung, die unmittelbare Erfahrung, um die es im Zen ja eigentlich geht, mehr und mehr verloren ging und kaum noch eine Rolle spielte. Es gab verschiedene Versuche von Erneuerungsbewegungen. Etwa gab es die Obaku-Sekte Anfang des 17. Jahrhunderts, eine Richtung, die ganz ähnlich wie später Hakuin die Übung von Zazen und die Koan-Übung sehr stark betonte und die großen Wert auf praktische Erfahrung legte und zugleich eine sehr große Toleranz gegenüber anderen Lehrmeinungen ausdrückte. Sie betonte die Bedeutung von Sutren, die Inspiration, die aus den buddhistischen Texten, aus der buddhistischen Tradition kommen könnte. Es gab Lehrer, etwa Bunan, einen der Lehrer, der, man könnte sagen, der geistige Großvater Hakuins war. Einer seiner Schüler wurde zum Hauptlehrer von Hakuin. Bunan betonte sehr stark die altruistische Komponente der buddhistischen Übung. Er wetterte gegen Mönche und Bonzen, die nur selbstsüchtig agierten, die versuchten, entweder materielle Reichtümer anzuhäufen oder aber nur nach Erleuchtung zu ihrem eigenen Wohl strebten. Und er drückte die Lehre in sehr einfachen Worten aus, die, so als ich sie kennenlernte, mich sehr stark von dem Tonfall her an Meister Eckhart erinnerten. Bunan sagt etwa, wenn durch das Erbarmen die Dinge und die Handlungen leicht werden, dann ist das Herz klar. Wenn das Herz klar ist, erscheint der Buddha. Er verstand es in sehr einfachen Worten, sehr viele Menschen anzusprechen. Und ebenso gab es einen anderen Lehrer, Bankai, der durch seine sehr klare, sehr direkte und sehr einfache Sprache viele Menschen um sich scharte und dazu beitrug, dass zumindest eine kleine Flamme des Dharma lebendig blieb. Und es gab immer wieder Menschen, vor allen Dingen Menschen im Volk, die sehr stark den Wunsch danach hatten und trotz all der Reglementierung, trotz all der Polizeikontrolle immer wieder versuchten, eine Spurpraxis weiterzuführen und weiterzuerleben.